einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Sonntag, den 15.03. Wir haben Freitag, den 13. überlebt und geschafft. Und ich bin wieder hier zusammen mit dem David. Hallo David.
Hallo, schönen guten Tag. Ich wollte gerade schon guten Abend sagen, aber wir haben ja unseren Sendeplan heute verlegt und sind jetzt tatsächlich mittags. Also einen schönen guten Mittag.
Ja, schönen Sonntagnachmittag. Und wir haben unsere Alex hier. Hallo Alex.
Hallo ihr zwei.
Alex, du warst die die nächste Wunschkandidatin für unsere Podcast-Folge von der Lisa, die das letzte Mal mit uns zusammen den Podcast, die Podcast-Folge gemacht hat. Und ja, wie geht's dir, Alex?
Mir geht's gut. Ich habe auch den Schock überwunden. Ich habe natürlich im Podcast gehört, dass hier der nächste Podcast mit mir sein wird. Danke, Lisa. Nee, alles gut. Ich freue mich drauf, auch vom Programm zu erzählen.
Sehr, sehr schön. Ja, wie wir das bei jeder Folge so machen, wir überlegen ja immer ganz kurz, was waren so die High- und Lowlights in den letzten 2 Wochen. David, bei dir, was gab's?
Ich komme jetzt hier wieder mit derselben alten Leier irgendwie um die Ecke, aber es ist saukalt wieder. Ich habe mich gerade gefreut, dass es Frühling wird. Und ich glaube, hat es gestern angefangen, ist es wieder unheimlich kalt geworden. Und ich habe gehört, dass es bei euch hier Richtung Hessen auch wieder Schnee geben soll. Jetzt hatte ich mich gerade so ein bisschen an die Sonne gewöhnt und war hier schon draußen. Und als ich vorhin mit unserem Felix, mit der blinden Katze im Garten war, war der auch überhaupt nicht begeistert, dass es so kalt ist. Also da kann ich drauf verzichten. Ansonsten bin ich froh, dass wir das jetzt geschafft haben, die Alex zu verpflichten. Das ist mein Highlight für jetzt.
Alex, bei dir?
Mein Lowlight ist, dass wir eine unserer Katzen, ich weiß gar nicht, ob wir da heute noch zu kommen, dass ich von dieser Katze erzähle, also eine ehemalige Freigängerkatze, eine wilde, die muss ganz dringend geschoren werden. Und wir konnten jetzt jemanden, eine Tierärztin finden, die sich der Sache mal annimmt, weil die Katze kann niemand anfassen. Also es wird ein größerer Akt. Vielleicht nehme ich das alles mal auf. Aber das ist irgendwie so das Lowlight, aber gleichzeitig auch das Highlight, weil wir jetzt da ein Problem gelöst haben, weil die halt total zerrupft ist und wir können sie nicht anfassen und nicht streicheln. Und genau. Und eigentlich wollte ich noch sagen, natürlich die 15 Jahre tierisch happy, aber das ist ja gar nicht der letzten 2 Wochen, sondern erst, also eigentlich von diesem Jahr, mein Highlight in diesem Jahr.
Das kommt, glaube ich, das hatte ich das letzte oder vorletzte Folge gesagt. Ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Also auf die Feier freue ich mich auch sehr. Da werden wir bestimmt zu gegebenem Anlass auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, da finde ich gut.
Definitiv. Ich persönlich habe nur ein Lowlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es tatsächlich geschafft, also ich hoffe, unser Vermieter hört jetzt nicht zu, aber ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich so richtig schwere Parfümflaschen mir aus meinem Spiegelschrank gefallen sind, auf das Handwaschbecken, und das Handwaschbecken nicht mehr zu retten ist, so würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Also geruchstechnisch, ja, oder optisch?
Optisch, geruchstechnisch wäre ja nicht schlimm, also das ist ja Parfüm, was ich benutze. Also das fände ich ja noch toll, aber das sind halt tiefe Risse jetzt drin, ne? Und Keramik abgeplatzt. Also.
Das müsste aber über die Haftpflichtversicherung zu regeln sein.
Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist trotzdem ärgerlich. Wir wohnen ja gerade erst ein Jahr in der Wohnung. Also es ist wirklich, und es ist ein Neubau, also es ist alles neu. Ja.
Ich denke, da wird sich eine Lösung für finden lassen.
Ach, ganz bestimmt.
Wird dein Hund nicht verrückt mit dem Geruch?
Nee, die sind ja nicht auf, also die Parfümflaschen sind nicht kaputt gegangen. Es ist tatsächlich nur das Waschbecken kaputt. Parfümflaschen sind ganz.
Die waren alle aus Beton. sehr gut.
Ja, David, es gab Updates. Ja. Wir haben Podcast nicht nur, also wir haben jetzt Podcast überall, wo es Podcast gibt, richtig?
Jetzt können wir tatsächlich sagen, überall, wo es Podcasts gibt. Denn ich habe es jetzt hinbekommen, das Ding auch auf Spotify einzureichen. Das ist dann doch ganz spontan gestern Abend irgendwie noch gegangen, nachdem ich vorher, glaube ich, tagelang in der Dokumentation von Spotify versucht habe, rauszufinden, wie das geht. hätte ich einfach die Anleitung gar nicht lesen sollen und dann funktioniert es auch auf einmal. Wir sind jetzt also auch auf Spotify zu finden. Das heißt, wenn ihr Spotify-Nutzer seid und in der Suche tierisch happy eingibt, dann solltet ihr unseren Podcast auch finden. Dennoch wäre ich nicht traurig, wenn ihr den woanders hört. Ihr könnt auch gerne mal unter tierisch-happy.de/podcast gucken und den dann gegebenenfalls auch in einem richtigen Podcast-Player abonnieren. Aber wenn ihr denn auf Spotify hört, dann sind wir jetzt auch da, wie du gesagt hast, überall, wo es Podcasts gibt.
Perfekt. Dann kommen wir mal zu unserem Gast. Alex, es ist mir ein Fest, dass du heute dabei bist und wirklich über ein ganz spannendes und tolles Thema in unserem Verein sprechen kannst. Wir wollen dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen, so rum, bevor wir über das Thema sprechen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Also, ich bin Alex, seit 2018 aktives Mitglied bei Tierisch Happy. Und ich wohne circa 30 Minuten vom Vereinssitz in Bad Camberg entfernt, habe eine 5-jährige Tochter, bin verheiratet und 3 Katzen haben wir noch. Nur noch, ja, waren mal mehr.
Wie viel waren es denn?
Das höchste waren 6.
Gleichzeitig? Genau.
Ja. Okay. Das liegt aber daran, um auch schon ein bisschen vorzugreifen, dass wohl mein Mann und ich dazu neigen, Tiere von der Straße oder von irgendwelchen Höfen mitzunehmen, die nicht vermittelbar sind oder die niemand haben will. Und dann ja, hat man halt schnell mal mehrere.
Ich glaube, das ist dieses Tierschutzproblem. Dasselbe haben wir ja auch, dass bei uns immer die Notfälle und die schlimmste Kombination landet. Aber auf der anderen Seite ist es, finde ich, auch schön, dass man Tieren, die im Zweifelsfall ansonsten kein Zuhause finden, irgendwie dann doch helfen kann.
Also genau, haben wir eine Katze, eine Kitten, so das erste Mal, so schön im Tierheim, ist ja auch toll, also alles gut, so ausgesucht, wie man das halt so macht, aber dann war wirklich nur noch, also auch selbst bei uns bei Tierisch Happy auf der Webseite, wenn ich da mal schaue, ich gucke mir immer zuerst die Notfälle an und was da ist und genau, so kam ich ja auch zu meinen Tierisch Happy Katzen, ja.
Ja, ich glaube, das kennen alle von uns. Wie bist du denn zu Tierisch Happy gekommen?
Ich habe 2016 und mein Mann und ich haben 2016 und 2017 einen Mann Kater und eine Katze adoptiert bei Tierisch Happy. Das habe ich damals über Facebook, über eine Bekannte, das ist ein ehemaliges aktives Mitglied von uns, gesehen und dann so ein bisschen verfolgt immer. Und dann war es halt so der Klassiker, oh, guck mal, Schatz, ein grauer Kater mit 3 Beinen. Nein, ach, okay, ich habe ihn adoptiert. Und bei der zweiten war es dann so, oh, guck mal, da hatte eine Katze einen Unfall, die ist operiert worden, ich spende mal was. Die wird nicht adoptiert. Schatz, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, müssen wir direkt vom Flughafen nach Wiesbaden fahren, weil da kommt morgens um 6 die Katze an. Ah, super, okay. Genau, und dann habe ich halt die Geschehnisse vom Verein immer verfolgt, auch durch Social Media. Und dann habe ich mal für ein Event Hundeleckerlis gebacken oder irgendwas mitgebracht. Also erst so als passiv, so von außen immer mal unterstützt, auch mit Spenden. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, hier, das bringt ja alles nichts und habe dann geschrieben, hier, ich möchte gern aktiv dabei sein. Und dann habe ich mich für die Katzenvermittlung beworben. Und dann gab es ein Treffen, weil es mehrere Interessenten gab sozusagen. Und da gab es mit der damaligen Katzenvermittlung und dem Vorstand ein Treffen, da wurde über alles gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, ich möchte doch nicht in die Katzenvermittlung. Kann ich, was gibt's da noch so? Und dann, es waren auch dann genug in der Katzenvermittlung und dann war ich erstmal so Mädchen für alles und habe bei allen möglichen Events mitgeholfen, das Lager aufgeräumt, das Katzenhaus. Also ich war oft vor Ort, bis dann, ich will es nicht vorgreifen. Soll ich schon erzählen, wie das Gastra-Projekt entstanden ist? Oder?
Kannst du gerne machen, ja.
Okay, also ich bin dann, weil ich eben nicht jetzt einer bestimmten Aufgabe zugeordnet war sozusagen, sondern so ein bisschen Mädchen für alles, bin ich dann angesprochen worden, ob ich Lust hätte, aus den bisher erfolgten Kastrationsprojekten ein langfristiges Programm aufzubauen. Und das war im Herbst 2018.
Und wir wollen hier mal festhalten, ne? Du bist immer noch glücklich verheiratet. Also dein Mann ist Kummer gewöhnt, der kann da gut mit umgehen und du bist glücklich verheiratet.
Genau. Also ich muss sagen, ich war am Anfang ja auch noch im Social Media Team. Das hat mich dann schon an meine Grenzen gebracht. Wir wissen alle, Social Media ist sehr zeitintensiv und da hänge ich wirklich jeden Abend und noch irgendwelche Postings und so. Und das gab dann schon mal die eine oder andere Auseinandersetzung hier zu Hause. Ich habe dann irgendwann mich auf bestimmte Aufgaben, also ich habe das Castra-Programm natürlich federführend mitgemacht und bin aber noch Schriftführerin und die Traces-Dokumente kontrolliere ich und lege die ab und sowas. Also mache ich noch so ein paar organisatorische Dinge. Aber es hat sich alles eingegroovt und passt schon. Auch mit meiner Tochter, das ist natürlich eine Herausforderung, aber deswegen mache ich auch eher diese administrativen Sachen, weil die kann ich dann gut abends einfach machen, wenn die Kleine schläft, ne? Also ich muss nicht mehr so viel unterwegs sein, ja.
Ja, ist nachvollziehbar. Wir wollen heute über das Thema Kastration von Straßenkatzen sprechen. Es gibt ja zum einen Kastration im Innen- und im Ausland. Was ist bei dir der Fokus?
Bei Tierisch Happy ist es die Kastration von Straßenkatzen in Spanien. Wir haben uns damals festgelegt, das ist ja auch die Frage, warum Katze, nicht Hund und so, ne? Aber dann haben wir halt gesagt, okay, mit einer Person, also ich war ja da alleine zu dem Zeitpunkt noch, müssen wir halt schauen, was ist machbar. Und dann haben wir uns halt Spanien ausgesucht und mit den Vereinen Kontakt aufgenommen, mit denen wir auch so schon zusammenarbeiten. Davor, und das ist wieder, was ich vorhin erzählt habe, ich habe 2012 auf dem Grundstück meines damaligen Arbeitgebers gab es Katzen und Kitten. Und alle wussten, die hat ja die Katzen und die kennt sich da so ein bisschen aus. Und letztendlich habe ich dann da mich um die Katzen gekümmert, habe mit der dortigen Tierschutzorganisation, mit dem Verein zusammengearbeitet, mit dem Tierheim zusammengearbeitet und habe haben da immer Fallen geholt und während der Arbeit dann in der Pause, also morgens die Katzen gefüttert und dann in die Käfige rein, dann hingebracht und dann wurde geguckt, okay, wer kann vermittelt werden, wer muss wieder auf die Straße und so, da habe ich dann auch drei mit nach Hause genommen übrigens, die nicht vermittelt werden konnten. Und also es fing an mit Kastration quasi in Deutschland, aber durch Tierisch Happy, weil wir auch natürlich ein Stück weit auf Auslandstierschutz ja den Fokus haben, ist das jetzt mein persönlicher Fokus auf Kastration im Ausland.
Was aber natürlich nicht heißen soll, dass wir in Deutschland nicht auch Kastrationen machen. Aber genau. Ich glaube, die wichtige Abgrenzung, die könnt ihr auch auf unserer Homepage mal gucken, da gibt es ja quasi unter Projekte einmal das Kastrationsprogramm, über das wir heute sprechen. Und das fokussiert sich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja wirklich auf Spanien. Und dann gibt es zusätzlich noch Kastrationen in Deutschland. Das ist aber heute nicht unser Hauptthema. Da haben wir vielleicht irgendwann mal noch jemand anderem, mit dem wir darüber sprechen können.
Ja, genau. Und es ist einfach so, ich meine, jeder muss ja für sich schauen, was ist machbar, ne? Also auch als Ehrenamt. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich kann halt nur entweder oder. Und da ich das Programm mit gegründet habe, hänge ich auch natürlich so ein bisschen dran, emotional und mache dann da weiter und habe jetzt nicht aufgehört und habe mich dann dem Programm hier in Deutschland angeschlossen, ne? Aber ist natürlich alle herzlich willkommen, aktiv sich zu melden. Ja, David?
Ist ja aber auch, glaube ich, was man so an Tierleid sieht zwischen Spanien und Deutschland, doch auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Das erklärt vielleicht auch so ein Stück weit unseren Fokus mit dem Kastrationsprogramm auf Spanien, richtig?
Genau. Also es hat sich ja auch in den Jahren, ich meine 2018 ist schon ein Moment her, ne? Damals gab es auch noch offiziell die Tötungsstationen. Es gab das Tierschutzgesetz noch nicht, was es ja seit 2023 gibt. Also es ist ja auch viel passiert. Und die Sprüche von wegen, ja, unsere Tierheime hier sind auch voll. Und das ist so. Aber wie gesagt, ich habe mich dann der Sache in Spanien angenommen und jetzt da mein Fokus erstmal drauf. Ja.
Ja, ich werde tatsächlich schon vielleicht den einen oder anderen unserer Hörer die nämlich genau dieses Thema ansprechen und sagen, wir haben doch genug zu tun, warum müssten ihr euch jetzt auch noch um die Sachen in Spanien kümmern? Also hier vor der Tür haben wir ja genug. Was würdest du denen antworten?
Ich würde sagen, ja, das stimmt. Dann überleg du dir doch, wie viel Zeit du für ein Ehrenamt aufbringen möchtest. Also klar, es ist, überall wird Hilfe gebraucht, aber wer mal vor Ort in den südlichen Ländern war, man kriegt es ja auch im Urlaub mit, es ist einfach gefühlt da schon die Population, statistisch gesehen ist es zwar ungefähr gleich, aber es ist halt echt ein Riesenproblem da in Spanien, ne, mit den Straßenkatzen. Hier fällt es ja gar nicht so auf. Hier in Deutschland gibt es auch viele. Aber da unten, die vermehren sich ja auch wie Ratten. Das ist ja ein ganz, also, ja, wie soll ich sagen, es ist ein ganz anderer Umgang damit auch, ja. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir die Tiere kastrieren da vor Ort, sondern es geht damit, dass wir zusammen mit unseren Partnern vor Ort aufklären, ne? Tierschutzunterricht, an Schulen gehen, Vorträge halten, also einfach die Menschen für diese ganze Thematik sensibilisieren, ja. Und ich habe, wie gesagt, immer das Gefühl, dass, also auch in den Tierheimen, die Zustände, wenn man mal da unten war, da gibt es schon Unterschiede hier zu Deutschland, ja. Das hört sich immer so komisch an, aber ich denke mir dann halt, also das habe ich ja auch damals gemerkt, als ich da in Offenbach, wo ich die Katzen, da wurde sich schon anders nochmal gekümmert, ja. Also da hätte keiner die Katzen da verwahrlosen lassen, ne? Auch die umliegenden Firmen und so, das war dann ganz anders, war da ganz anders Thema, ne? Und Unterstützung auch, ja. Muss man schon differenzieren, glaube ich.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Sehe ich wirklich genauso. Auch dieses Thema, also meine nächste Frage an dich, Alex, ist, und dann guck mal noch mal, wie das dann in Spanien verstanden wurde. Warum kastriert man denn überhaupt Straßentiere?
Also natürlich in erster Linie, um die unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Ja, und das verhindert ja auch Tierleid und Krankheiten, weil man muss sich einfach vorstellen, die nicht nur, dass die Katzen ja in der Regel nach Essen suchen müssen, ne, die sind krank, die haben Parasiten, die stecken sich gegenseitig an und landen dann gegebenenfalls in den Tierheimen oder werden überfahren, sonstiges. Also insgesamt geht es einfach darum, um die Population quasi zu verringern. Ja, dadurch gibt es weniger Tierleid, die Tierheime werden entlastet und die Kolonien, so nennen wir es ja, Katzenkolonien werden stabilisiert, ja. Und insgesamt ist es ja so, dass unser Ziel ist, die Tiere auch zu betreuen, ja. Also es geht ja nicht nur um die Kastration, sondern um das Ganze drumherum auch, was dazu gehört.
Jetzt hast du Kolonien angesprochen. Kannst du mal erklären, was eine Kolonie ist und warum wir das so organisieren?
Also die Katzen leben ja in der Regel in so kleinen, ich will jetzt mal sagen, Rudeln, ja. Also wir haben dann irgendwie die Kolonie an der Ecke, die Kolonie an dem Gebäude, auf dem Gelände, ja, das sind ja immer so kleine Katzengruppen. Die switchen natürlich auch, ja, also dann sieht man mal die eine Katze woanders, das sind die, also es war für uns auch teilweise schwierig, wo ist jetzt das Anfang und Ende von der Kolonie, wenn dann zwei Rudel irgendwie nur 100 Meter voneinander entfernt sind, ja, aber letztendlich geht es darum, dass man quasi die Orte und die Katzen auch wirklich benennen kann, ja, dass dann wirklich sagen kann, okay, in der und der Gemeinde oder in der Stadt gibt es an den und den Standorten die Katzen, die werden ja auch im besten Fall, also wenn wir unsere Arbeit getan haben, werden die ja betreut, die Katzen. Die werden nicht nur gefüttert, sondern da wird es auch immer sauber gemacht. Da wird geschaut, wenn die Krankheiten haben, dass die eingefangen werden. Ne? Also eine richtige Kontrolle. Da im besten Fall ist dann von der jeweiligen Gemeinde sind noch Schilder aufgestellt, auf denen auch klar signalisiert wird, diese Katzenkolonie wird betreut, dass die Katzen auch in Ruhe gelassen werden sozusagen. Und um einfach da, sag ich mal, so ein Stück weit Kontrolle drüber zu haben, ne? Welche Katze gehört jetzt dahin und die Fütterer vor Ort oder die Helfer vor Ort, die wissen dann ganz genau, welche Katze wohin gehört. Ja, und das ist halt super wichtig, um da auch ein Gefühl zu bekommen. Ne? Wir müssen ja auch schauen, welche Katzen sind jetzt, wo sind die da alle kastriert? Müssen wir da noch was tun? Oder die Gemeinden? Deswegen benennen wir das so.
Jetzt hast du zwei Punkte angesprochen, die mich sehr interessieren. Also A, was sagen denn die Anwohner dazu? Also da leben ja auch Menschen in der Nähe. Und meine zweite Frage ist, woher wisst ihr denn, welche Tiere schon kastriert wurden und welche nicht?
Also es läuft ja so ab, dass wir mit unseren Partnern vor Ort zusammen quasi die Kontakte knüpfen. Also wir sind ja auf Unterstützung angewiesen, dass wir Helfer und auch Fütterer haben, ja. Und die fangen ja die Tiere ein. Also wir kastrieren ja nach diesem Prinzip Trap, Neuter, Return. Also einfangen, kastrieren, wieder freilassen. Ja. Und alle Katzen, die kastriert werden, die werden sozusagen markiert. Und die Markierung läuft, indem man so eine ganz kleine Ecke vom Öhrchen wird so abgeknipst von dem Knorpel. Das tut den Katzen auch nicht weh. Das läuft während der Narkose. Und dann sieht man quasi schon direkt, dass die Katze kastriert ist. Auch wenn man natürlich wieder Fallen aufgestellt hat, dann sieht man direkt, ist die Katze schon kastriert oder nicht und bringt die nicht unnötig in die Klinik. Und was vor Ort angeht, ja, es ist schwierig, deswegen ist natürlich auch das Thema Aufklärung, weil wir bekommen sehr viel Unterstützung, sowohl die Tiere einzufangen als auch die Betreuung. Aber es gibt natürlich auch, man muss sich das so vorstellen, das sind ja Anwohner, das sind oft Rentner und für die ist es dann auch teilweise so ein bisschen Hobby, die sehen die Tiere dann so ein bisschen auch als Haustiere, das sind meine Tiere. Da ist dann teilweise schon auch mal Widerstand. Da muss man dann wirklich sehr viel mit den Leuten auch sprechen und die aufklären, warum wir das machen, dass man ihnen die Katzen ja nicht wegnehmen will, etc. Aber letztendlich klappt es eigentlich immer, dass man dann doch die Katzen einfängt und kastriert. Aber es gibt natürlich auch weniger schöne Erfahrungen. Ne? Also, dass dann Hundehalter die Hunde auf diese Wiesen anwesend zum Jagen schicken oder die Katzen werden vergiftet, das haben wir auch schon. Aber es ist glücklicherweise nicht die Mehrheit. Ne? Also wir haben nicht so viele solcher Fälle. Aber es gibt es natürlich auch, wie überall. Mhm. Ja. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir natürlich auch die Unterstützung von den jeweiligen Kommunen, Gemeinden und so haben. Besten Fall gibt es Ausweise für die Fütterer. Wie gesagt, die Kolonien sind dann gekennzeichnet, ne? Und das schreckt ja auch ab, wenn da ein Schild ist. Achtung, die Kolonie wird durch die Gemeinde betreut etc.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass wir quasi auf die Hilfe von Partnern vor Ort angewiesen sind. Und ich würde gerne noch mal kurz so ein kleines Stück zurückgehen. Wie ist denn das Kastrationsprogramm und das, was wir hier machen, strukturell aufgestellt? Also wenn ich das richtig verstehe, kümmern wir uns quasi mehr um die Administration und um die Organisation. Und dann haben wir vor Ort Personen, die gehören ja aber nicht zum Verein in der Regel, richtig?
Genau. Also wir sind quasi auf Akquisetour gegangen in 2018, haben mit allen Partnern, die wir kennen und jetzt auch teilweise in den letzten Jahren mit neuen Partnern Kontakt aufgenommen und haben unser Programm, also wir hatten dann wirklich wie so einen Projektplan und wir haben das schon recht professionell auch vorbereitet, in mehreren Sprachen, sind dann runter, haben von unserer Idee erzählt und haben so unsere Partner oder auch wie gesagt neue Partner gewinnen können, die uns unterstützen. Wir hatten da eine Partnerin, die da federführend begonnen hat, mit uns zu kastrieren. Das war in der Region Granada. Und dann haben wir es jetzt die letzten Jahre ausgeweitet mit Organisationen in Murcia und Alicante, also diese Regionen, und Cartagena, also südliches Spanien. Wir haben auch in Valencia kastrieren wir auch mit einem kleinen Verein. Und das konnten wir alles so aufbauen, dass jetzt, also tatsächlich im Moment eher organisatorische Aufgaben oder natürlich Akquise von Spenden, ja, und Dokumentation etc. Das ist so unsere Hauptaufgabe.
Es ist ja auch mit den Gemeinden selbst gesprochen worden, also nicht nur, dass dass ihr mit den Partnern gesprochen habt, sondern ihr wart ja auch wirklich bei den Gemeinden teilweise vor Ort, richtig?
Genau, wir waren bei den Gemeinden, wir waren bei den Tierkliniken. Also das war auch echt toll, wenn man sich dann auch mal persönlich kennenlernt. Da mussten teilweise natürlich Dolmetscher her. Aber das war super. Ich habe einen Bürgermeister kennengelernt. Da haben wir uns bei einer Kolonie getroffen und über das ganze Thema gesprochen mit Tierärzten, weil natürlich auch da wir versuchen, sozusagen Paketpreise, ne, dass wir die im Preis auch ein bisschen, also die Kastration günstiger bekommen, wenn wir so und so viele Tiere kastrieren. Also das war schon super, war auch wichtig für den Anfang, weil das natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit schafft, ja, vor Ort. Weil Ziel war ja nicht, dass wir jetzt auf ewig da unterstützen, sondern wir wollten quasi unser Projekt dort implementieren und wenn es läuft, uns wieder rausziehen, ne? Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Also wenn ihr da mit sag mal, Bürgermeistern oder mit so Vertretern von Kommunen gesprochen habt, wie ist denn da die Akzeptanz und sehen die das Problem in dem Maße, in dem wir das sehen? Also sind die da offen für? Und wie begeistert sind die denn, wenn da jetzt Leute aus Deutschland kommen, die denen erzählen wollen, wie sie sich um ihre Tiere zu kümmern haben? Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass das in irgendeiner Form so ein bisschen Widerstand auch geben kann.
Oh jein, also wir haben das wirklich immer versucht, uns nicht so in den Vordergrund da zu schieben, ja, sondern unsere Partner vor Ort haben quasi ja den Kontakt aufbauen müssen, nicht wir hier, ne? Und wir sind dann immer mit und wir waren dann immer zu zweit sozusagen als Tandem, ne? Also unsere Partnerorganisation und wir. Und wir haben vermieden, dass das dann so heißt, ja, wir aus Deutschland haben jetzt folgende Vorschläge und so, sondern dass das wirklich der Partnerverein vor Ort mit unserer Hilfe. Also wir haben es dann versucht politisch so, ne, irgendwie, dass das nicht doof rüberkommt. Und es hat ganz gut geklappt, aber wie es halt immer so ist, ohne dass jetzt hier ein Podcast draus werden soll, aber es ist ja hier in Deutschland wahrscheinlich genauso, es fehlt natürlich immer an Geldern und an freiwilligen Helfern. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber man mag sich gar nicht vorstellen, wie aufwendig sowas eigentlich ist. Und daran scheitert es halt immer, weil, also wir haben uns dann aus diesen politischen Themen, also wir als Tierisch Happy, rausgezogen, als es die Gesetzesänderung gab in Spanien. Jetzt ist ja jede Gemeinde, jede Stadt gesetzlich verpflichtet, sich dem Thema anzunehmen. Deswegen brauchten die jetzt nicht mehr so die Aufklärung von uns. Die Gesetze sind auch grundsätzlich schon mal gut und ein richtiger Schritt. Aber bei der Umsetzung hapert es natürlich. Und da sind die auch natürlich auf Hilfe angewiesen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt hier zu einem Rathaus geht oder zu einer Stadt und sagt, hier, wir haben jetzt 100 Katzen. Ja, okay, dann sagt ja auch nicht das Rathaus, gut, wir stellen jetzt einfach alle Mitarbeiter frei, um die Katzen einzufangen. Ne? Und man braucht halt unfassbar viel Manpower und Zeit, eine Katze einzufangen. Ja, und das ist natürlich dann immer noch Theorie und Praxis. Ja, deswegen sind wir noch mit drin. Wir unterstützen unsere Partner natürlich in erster Linie. Aber wir haben nicht viele negative Erlebnisse da gehabt. Ne? Also, nee, nicht so.
So rum wird natürlich auch ein Schuh draus, weil wenn unsere Partner vor Ort und das Partnernetzwerk, was wir auch aus anderen Bereichen schon haben und das, was ihr eben neu geknüpft habt, als ihr vor Ort wart, im Vordergrund stehen und wir unterstützen eben mit Organisierung, mit Spenden, mit allem, was eben dranhängt und womit wir uns einbringen können, ist es ja auch wesentlich attraktiver, denke ich, für die Gemeinden, das so zu machen.
Ja, was wir halt auch gemacht haben, dass wir zum Beispiel nach unseren Wünschen Kastrationsstandards haben wir es genannt. Also wir haben halt gesagt, oder wir haben mit unseren Partnern besprochen, okay, was ist wichtig, ne, was verstehen wir unter einer Kastration, wie soll das ablaufen, was kann da noch gemacht werden, was können die Kliniken leisten und auch die Helfer. Wann kommt der Zeitpunkt, wo man drüber sprechen muss, ist die Katze so stark verletzt, ne? Oder das haben wir Gott sei Dank auch nicht oft, aber es müssen hier und da ein paar Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht so schön sind. Und da haben wir uns mit unseren Partnern vorab verständigt, dass wir da in die gleiche Richtung gehen, dass wir das gleiche Verständnis haben. Haben wir Gott sei Dank auch. Und dadurch ja, war vieles einfach im Vorfeld. Das, also die meiste Arbeit war wirklich im Vorfeld, dieses ganze Programm zu implementieren, ne, dass man wirklich ja auf gleicher Wellenlänge ist und die gleichen Ziele verfolgt. Ja.
Wie läuft denn so eine Aktion dann vor Ort ab? Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, wie sich es verändert hat jetzt im Laufe der letzten Jahre. Also ist das noch genauso wie vor ein paar Jahren, als wir in Spanien mit unterstützt haben, oder hat sich da einiges verändert?
Also natürlich können wir nur von unseren, ne, das ist natürlich nur ein kleiner Bereich, ne, also ich kann jetzt nicht von ganz Spanien sprechen oder ne, von Europa, aber das, was wir mitbekommen, ist, dass es schon gegriffen hat, also vor allem bei unserer ersten Partnerregion, also in Granada war es wirklich teilweise so, dass wir hatten ja dann Verträge mit Gemeinden, ne, also Vereinbarungen, ne, unsere Partner vor Ort. Dass es dann irgendwann hieß, ja, wir haben es im Griff, es ist kastriert, es läuft. Und dann konnten wir uns da wirklich auch zurückziehen. Und dieses neue Tierschutzgesetz hat natürlich auch nochmal viel verändert, ne, weil das auch nochmal thematisiert wurde. Es sind auch viele Leute und Organisationen auf die Straßen gegangen, es wird mehr eingefordert. Also da hat sich schon viel verändert, würde ich sagen. Aber es ist natürlich so, alles braucht Zeit, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Katzen vermehren sich schneller, als es einem lieb ist. Und das Thema ist natürlich nicht, wir werden das nicht lösen. Ne? Aber wie es mit allen Ehrenämtern oder Tierschutzthemen so ist, man muss irgendwo anfangen, man muss was tun. Ja. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Wenn dann anfängt auch das Bewusstsein der Anwohner, ne, der Menschen einfach sich zu verändern, dass jeder mal schaut und was tut und seine Katzen kastrieren lässt, da ist ja schon viel geholfen, ja. Und es ist jetzt einfach ein laufender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass wir immer wieder nachfragen müssen. Es läuft, es gibt immer mehr Helfer, das war in der Pandemie mal kurzzeitig ein bisschen schwierig, auch durch die Gesetze, Bestimmungen, aber es werden regelmäßig Katzen kastriert. Bei uns ist es immer so die gleiche Anzahl, um die 300 Katzen pro Jahr, die wir kastrieren können, weil wir dann halt auch an unsere Grenzen kommen. Aber es läuft. Deswegen haben wir es ja auch jetzt nicht mehr Kastra-Projekt, sondern Programm genannt, weil es einfach ein fortlaufender Prozess ist, die Kastration der Straßentiere.
Wie hat sich denn durch dieses neue Tierschutzgesetz, von dem du gesprochen hast, die Arbeit in dem Kastrationsprogramm verändert? Also, weil, so wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Fokus, den wir so ganz am Anfang oder den ihr ganz am Anfang hattet, Verträge mit Kommunen und Absprachen zu finden, vermutlich ja dann so ein bisschen weniger geworden jetzt und hat sich ein bisschen verlagert, oder?
Genau, das ist weniger geworden, das ist mehr in den Hintergrund gerückt. Jetzt geht es eher darum, dass wir natürlich unsere Partner vor Ort auch unterstützen, weil die leisten die meiste Arbeit, ja, und auch ein Stück weit motivieren. Und wenn wir auch vor Ort sind, dann gibt es ja von unserer Seite auch Futterspenden, ne? Auch für die Fütterer und so. Also dass wir einfach versuchen, so wie wir können, zu unterstützen, dass es einfach weiterläuft, ja, es ist jetzt natürlich, also wie gesagt, per Gesetz ist es ja schon alles klar geregelt, aber an der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. Und da sind halt alle Mitmenschen gefragt, ja, weil es ist ja auch, wie ich eben schon sagte, nachvollziehbar. Die Gemeinden können jetzt nicht 3 Leute dafür abstellen, die sich nur um die Straßenkatzen kümmern. Das wird nicht passieren, ja, leider. Ja. Deswegen sind natürlich alle Menschen gefragt. Jeder kann sich engagieren, jeder kann anbieten, zu unterstützen. Ne? Und natürlich brauchen wir auch Tierkliniken, die die Kastrationen übernehmen, ja.
Erzähl uns mal ein bisschen, wie sowas abläuft. So eine Kastration oder eine Kastrationsaktion.
Also die Katzen werden in der Regel meistens abends gefangen oder morgens früh. Muss natürlich passieren, wenn die Hunger haben, bevor sie gefüttert werden. Da sind wir auch wieder beim Thema, wir sind so die Anwohner drauf. Da gab es leider auch schon die Situation, dann sind unsere Helfer angerückt und dann waren die Katzen aber gerade gefüttert und dann kam natürlich niemand mehr, ne, weil man lockt die natürlich mit dem Futter. Aber normalerweise läuft es so, die Fallen werden aufgestellt mit Futter drin, die Katzen gehen rein, Falle zu. Tuch drüber, dann werden, je nachdem wie viele man für den Tag vorgesehen hat oder auch mit der Klinik besprochen hat, kommen die entweder direkt in die Klinik oder zu den jeweiligen Helfern noch mit nach Hause und die werden dann am nächsten Tag kastriert, bleiben kurz einen Moment in der Klinik, werden aber dann wieder von den Helfern abgeholt und werden nach 24 Stunden, wenn alles gut läuft, wieder ausgesetzt. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht an, um Gottes Willen, aber das ist, man muss da wirklich differenzieren, ne? Also die Katzen sind ja auch teilweise wild, die sind nicht zahm immer, manche schon, die kann man nicht immer anfassen und es ist wirklich so ein bisschen, ja, rein in den Käfig, dann wird geguckt, ist alles gut, dann kriegen die ein Antibiotikum, natürlich, wenn sie anderweitig verletzt sind, werden sie auch noch versorgt. Aber wenn alles soweit gut ist und nichts anderes, dann werden die nach 24 Stunden wieder freigelassen.
Und ich denke ja mal, die Helfer, die da vor Ort sind und die auch die Tiere füttern, die schauen dann natürlich danach. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das Tier dann quasi nach der Kastration weg und dann weißt du nicht, was mit ihm passiert ist.
Nein, also wir haben eine Tierärztin, die hat spezielle Kastrationskliniken, die hat sozusagen ganz viele in einem Raum, ganz viele Boxen, also fest installierte und da kommen die Tiere dann rein und dann kriegen sie auch noch was, das gibt's, aber in der Regel ist es wirklich so, also ich sag jetzt mal, wenn wir das hier machen würden, dann würde jeder von uns irgendwie 4-5 Körbe in die Hand kriegen, dann wären da Katzen gefangen. Wenn mehr in einem Korb sind, desto besser, da müssen wir schauen, ist sie schon kastriert oder nicht. Und dann würden wir die mit zu uns nach Hause nehmen, diese Katzen. Bestenfalls hat man eine Garage oder irgendwas Sicheres. Ansonsten müssen sie in den Hausflur, ich habe keine Ahnung. Also so läuft das, ne? Also man, und dann die Person, die diese Katzen eingefangen hat und zum Tierarzt bringt, muss sie dann auch wieder mit zu sich nehmen und hat natürlich auch die Verantwortung, ja? Also die werden natürlich nicht einfach irgendwo hingestellt und dann irgendwo wieder ausgelassen, ne? Die werden schon, die müssen betreut, versorgt werden und dann werden sie in der Kolonie wieder ausgesetzt, wo sie auch eingefangen wurden. Und die ganz zahmen, werden teilweise vermittelt, das ist aber nicht Ziel. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass die ganzen, das ist nicht Teil des Konzepts, dass die Tiere alle in die Vermittlung gehen.
Die Kolonien organisieren sich ja auch so ein bisschen selbst, also auch die Katzen darin. Und wenn du ein Tier eben zur Vermittlung rausnimmst aus der Kolonie, kommt wahrscheinlich wieder eins nach, richtig? Weil die halten ja immer so ungefähr ihre Population.
Genau, ja.
Aber da hätte ich noch mal eine Frage, Alex. Wenn wir jetzt wirklich alle, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Kolonien, da sind alle durchkastriert. Wie kommt es dann aus Laiensicht, dass immer wieder unkastrierte Katzen dazukommen? Wo kommen die denn her?
Also ursprünglich stammen die alle von nicht kastrierten Hauskatzen. Und wie vorhin gesagt, die Kolonien sind ja auch nicht immer so weit auseinander. Da mischt sich natürlich vieles, ne? Da sind alle kastriert und dann, upsi, doch wieder irgendwie eine Katze da gewesen. Und eben, ja, die nicht kastrierten Hauskatzen.
Ist das ein Thema, was wir auch aufnehmen?
Ja, also da sind wir dann aber auch wieder verstärkt hier in Deutschland dran. Kastrationspflicht. Ne? Flächendeckend und das ist ein super wichtiges Thema, ne? Weil das ist natürlich die Basis, ne? Also weil wenn es das gäbe, dann müssten wir nicht so viele Katzen fangen und kastrieren, ja?
Also in Spanien oder beziehungsweise in Deutschland wird da ja darüber diskutiert, ist da in Spanien so gesetzmäßig irgendwas absehbar, dass sowas kommt?
Ja, aber das ist ja wie mit der Pflicht der Städte und Gemeinden, alle Straßenkatzen zu kastrieren, ist das eine halt eben die Theorie und das andere die Praxis.
Ja, verstehe.
Ja? Und solange das nicht dann auch nachhaltig kontrolliert wird, kannst du ja ein Gesetz haben, aber hältst dich dran oder nicht. Ne? Und da gibt es noch nicht die Regelung, dass jedes Tier, was dann, also so, das wäre ja so einfach, ne, auch hier bei uns. Jedes Tier, was zum Tierarzt gebracht wird, und der Tierarzt merkt, das Tier ist nicht kastriert, wird kastriert, ja. Fertig.
Könnte es so einfach sein.
Ja, das stimmt. Nur mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, was bedeutet denn das, wenn eine Katze nicht kastriert ist? Also wie viel Nachkommen kann denn eine Katze in ihrem Katzenleben, im durchschnittlichen Leben produzieren?
Also theoretisch, ja nur theoretisch, kann eine Katze 2 bis 3 Würfe pro Jahr haben, ja? Und theoretisch könnten das 4 bis 6 Katzen pro Wurf sein. In der Praxis ist es aber so, wir sind ja hier nicht beim Züchter, ne, da geht auch mal was schief, aber auf der Straße sind ja oft auch die Mütter so geschwächt, dass die es dann nicht überleben oder die Kinder oder die Kitten nicht versorgen können. Ne? Da überleben nicht alle. Und das ist ja auch das Thema Tierleid wieder. Ne? Also oftmals kommt es ja erst gar nicht dazu, dass wir die Katzen kastrieren können, weil sie dann schon verstorben sind, ne, oder krank waren. Aber selbst wenn es nur ein Wurf ist oder 2 Würfe pro Jahr mit jeweils 2 Kitten, ne, also wie ich vorhin erzählt habe, diese Katze, die ich da gefüttert habe, ich habe die Mutter tatsächlich gefüttert und ich konnte, das habe ich über ein paar Wochen gemacht und ich habe täglich gesehen, wie sie, ich habe dir ein 3-Gänge-Menü dahingestellt mit Wasser, Milch, ich weiß Milch, aber ich habe alles einfach, ich habe einfach alles hingestellt, was ich irgendwie bekommen habe und die war immer besser aufgepäppelt und am Anfang habe ich immer nur 2 Kitten gesehen und auf einmal nach ein paar Wochen kam ein 3. Kitten noch irgendwie da aus dem Gebüsch gekrabbelt, ganz schwach und ich bin mir relativ sicher, wenn ich diese Katze nicht, die Mutter nicht aufgepäppelt hätte, hätten die Kittens nicht überlebt, bin ich mir ganz sicher. Es war auch Sommer, es war heiß, ne? Kein Wasser in der Nähe, keine Wasserstelle. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, weil es können sich natürlich theoretisch Millionen von Katzen, ne, entwickeln, so, ne? Tausende jedes Jahr. Aber es überleben ja nicht alle. Und das finde ich eigentlich auch so schlimm, ne? Dass die meisten Katzen eben, die auf der Straße gefunden werden, die sind halt einfach krank, weil diese von uns betreuten Kolonien, denen geht es ja noch den Umständen entsprechend gut. Klar, die können auch mal krank werden, die können auch überfahren werden, aber die werden ja betreut. Ja, aber es gibt ja auch genug Tiere, die nicht betreut werden und die haben Infektionen, Parasiten, sind unterernährt und das ist ja schlimm, ja. Ich würde gerne noch kurz, darf ich noch kurz erzählen, was uns so eine Kastration kostet? Weil da
ja,
gibt's
natürlich,
auch,
sehr gerne. Ja.
Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Also man darf das wirklich alles immer nicht so vergleichen mit, wenn man hier sein geliebtes Haustier zum Tierarzt oder in die Klinik bringt. Ne? Also aktuell konnten wir verhandeln, dass wir für einen Kater, je nachdem, zwischen 35 und 45 Euro pro Kastration bezahlen und für eine Katze, weil es natürlich der größere Eingriff ist, zwischen 65 und 90 Euro, kommt halt so ein bisschen drauf an, ja. Genau, das nur zur Info.
Hast du Daten dazu, haben wir mehr Katzen, die kastriert werden oder mehr Kater?
Wir kastrieren mehr Katzen. Tatsächlich. Also wir haben, das ist auch Teil unserer Arbeit, Controlling, ja, dass wir das alles dokumentieren. Also wir sind ja in engem Austausch mit unseren Partnern. Wir dokumentieren, wann wurde welche Katze kastriert und ist das Männlein, Weiblein und gab es, also was, wenn noch medizinisch versorgt werden musste, das Tier, dann ist das alles dokumentiert, ja.
Okay.
Genau.
Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir arbeiten momentan tatsächlich auch an dem Thema Kastrationsspende. Da wird demnächst auch noch ein bisschen was kommen, wie man da gut unterstützen kann. Wie kann denn jeder unterstützen, Alex? Also was kann denn jeder Einzelne dafür tun? Da muss man ja nicht unbedingt im Tierschutzverein sein.
Also ich würde sagen, natürlich erstmal vor der eigenen Haustür anfangen, ne? Also jeder bitte sein eigenes Tier kastrieren. Aber dann geht's natürlich weiter. Also ich finde wichtig, jeder muss für sich schauen, also erstmal mit offenen Augen durchs Leben, ne? Und ob sich jetzt direkt jeder in einem Tierschutzverein engagiert, das muss man für sich selbst entscheiden. Aber man kann sich informieren, man kann Informationen weitergeben, Freunde, Bekannte an Tierhalter, man kann spenden, also für den einen ist es möglich, was zu spenden, der andere unterstützt in irgendeiner anderen Form, ja, also das muss ja nicht unbedingt beim Kastrationsthema sein, ne? Also man kann sich ja auch mal, wenn das für einen nicht möglich ist, mit einem Tier einem vor Ort besprechen, so wie ich es damals auch gemacht habe. Das war jetzt keine langfristige Aktion, aber ich habe da angerufen und gemeint, hier, ich habe hier ein Problem. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben auch ein Problem, wir haben niemanden. Habe ich gemeint, gut, dann mache ich es schnell so, ne? Und dann habe ich halt da mal Katzen eingefangen, ne? Also das ist ja, das kann man ja mal machen. Und so muss halt jeder für sich schauen, was ist möglich, was schaffe ich. Und also in meinem Umfeld sehe ich es ja. Der eine ist in der Feuerwehr, der andere ist im Kinderhospiz. Also das Thema könnten wir jetzt natürlich ausweiten, aber ich will es jetzt gar nicht auf das Castra-Programm. Das ist natürlich so mein Baby, aber grundsätzlich kann eigentlich jeder mal schauen, okay, was für Ehrenämter gibt es, was spricht mich da an, was schaffe ich, was kann ich machen. Das ist natürlich Freizeit, die da irgendwie drauf geht. Und so kann jeder unterstützen, ja.
Ja, auf alle Fälle. Ich sag auch noch mal ein bisschen was dazu, wenn ihr jetzt unseren Verein unterstützen wollt, und ergänze das noch mal, was Alex gesagt hat. Und das hat nicht immer was mit Zeit zu tun. Also manchmal muss man gar nicht so viel Zeit investieren. Man kann zum Beispiel Geld spenden oder eine Fördermitgliedschaft abschließen. Und bei Geldspenden, da geht's nicht um zigtausende Euro, noch nicht mal 100 Euro, da zählt jeder Euro im Grunde. Also man kann zum Beispiel mit Teaming, wenn man da einen Euro jeden Monat zahlt, und wir sind bei Teaming dabei, dann kann das wirklich helfen. Also da zählt jeder Euro. Natürlich kann man aktives Ehrenamt übernehmen, man kann aber auch Pflegestelle werden. Wir hatten ja das letzte Mal schon darüber berichtet, oder das vorletzte Mal, was eine Pflegestelle ist. Das heißt also wirklich für eine gewisse Zeit einem Tier ein Zuhause geben, ein Übergangszuhause geben, um es gut darauf vorzubereiten, dass es einfach ein Happy for immer Home bekommt. Ihr könnt euch angucken auf unserer Homepage, da gibt es einen wunderbaren Link unter dem Punkt Helfen. Da könnt ihr alles, also eure Hilfe heißt es, da könnt ihr alles sehen, was ihr machen könnt. Geld, Sachspenden, es gibt das Thema Testamentsspende, Tierpatenschaften könnt ihr abschließen, wenn ihr selbst einem Tier kein Zuhause geben könnt. Also es gibt diverse Dinge, die man machen kann. Oder wie Alex gesagt hat, also ihr könnt auch im Tierschutz allgemein helfen. Mal zum Tierschutzverein, macht Gassigänger. Also es gibt diverse Möglichkeiten, was man machen kann, ohne jetzt extrem viel Zeit und Geld zu investieren.
Genau, dann würde ich mich da gleich mal dranhängen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu unserem Podcast habt oder Feedback in irgendeiner Form, dann könnt ihr natürlich uns über die Social-Media-Kanäle kontaktieren, die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Aber wir haben auch eine E-Mail-Adresse, nämlich podcast@tierisch-happy.de. Da könnt ihr uns gern hinschreiben, wenn ihr Feedback zur Sendung habt, wenn ihr Fragen habt. Und dann sprechen wir da vielleicht in einer der kommenden Folgen drüber. Und ansonsten findet ihr natürlich alles Weitere auch auf unserer Homepage www.tierisch-happy.de. Und könnt euch dort auch über unsere, naja, zum Beispiel über das Castra-Programm oder alles andere, was wir eben im Verein machen, informieren.
Gut. Lieber Alex.
Ja?
Wenn der David und ich kleine Feen wären und könnten dir einen Wunsch erfüllen, was wäre das?
Ausschlafen am Wochenende, aber in Bezug auf natürlich Tierisch Happy und das Castra-Programm wäre eine flächendeckende Kastrationspflicht weltweit natürlich. Das wäre schön, danke.
Dann muss ich noch nicht bedanken, dass keine Ahnung, ob das machbar ist, aber das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja. Alex. Was sind denn im Kastrationsprogramm und auch allgemein im Verein, was den Tierschutz angeht, deine nächsten Pläne?
Meine nächsten Pläne sind, also wir haben aktuell sehr, sehr viel wunderschönen Content bekommen aus Spanien. Also Content heißt Fotos und Videomaterial von den Kastrationen. Das kriegen wir ja auch ganz oft. Wir wollen, also auch als Dokumentation. Und da werde ich mich mit dem Social Media Team nochmal auseinandersetzen und besprechen, was wir da machen können, was wir verwenden können für schöne Postings, weil wir natürlich auch sehr transparent sein wollen und allen ja, zeigen wollen, was wir machen. Ja. Und ansonsten noch, wir haben ja ganz viele Events dieses Jahr anstehen. Das ist dann so der andere Part meiner Vereinstätigkeit. Mir schon mal einen Kalender eintragen, an welchem Wochenende ich welchen Standdienst bei welchem Event mache und was ich mitbringe. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil das mache ich sehr gerne.
Ja, das Thema Social Media, das heißt, da werden wir auch noch ein bisschen mehr erfahren. Das heißt, das wird ein bisschen stärker bespielt. Kann ich das daraus entnehmen?
Stärker weiß ich jetzt nicht. Wir sind eigentlich regelmäßig auf allen Kanälen, also Facebook, Instagram oder auf der Webseite. Wir schauen immer, weil das, wir wollen ja nicht immer das Gleiche auch irgendwie erzählen so und zeigen, weil letztendlich sind die Kastrationen ja, laufen ja immer ähnlich ab. Wir versuchen halt einfach eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Oder manchmal haben wir auch so ganz irgendwie schöne Geschichten irgendwie mit speziellen Tieren, die dann, wo dann irgendein Happy End noch gefunden wurde oder keine Ahnung, von trächtigen Katzen, die dann erstmal auf einer Pflegestelle, die gefangen halt wurden auf einer Pflegestelle und dann sind die Kitten da und das wollen wir zwar theoretisch natürlich vermeiden, aber wenn es dann so ist, ist es halt so und das ist dann aber trotzdem immer ganz schön und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir dann freiwillige Helfer für solche Situationen auch haben. Mhm. Ja.
Gibt es denn irgendwas, was deiner Meinung nach noch stärker zum Thema Kastration und Tierschutz gemacht werden müsste?
Ja, es ist halt auch eher zu einem politischen Thema, ne? Also ich glaube, die ganzen Tierschutzvereine, die sind da ja schon stark auch. Ich meine, klar, man kann immer mehr in Sachen Aufklärung machen, ne? Aber das ist einfach, ja, ich sag's nochmal, Kastrationspflicht, ne, flächendeckend. Und dass man einfach drüber spricht, weil ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, woher das eigentlich kommt, diese Straßentiere. Ne? Das sind ja keine Wildkatzen, also die eh in der Freiheit leben, ne? Das sind, wie vorhin gesagt, das ursprüngliche Problem oder Thema sind die nicht kastrierten Haustiere, ne? Und dass man da irgendwie ansetzt. Und da hat sich ja schon viel geändert, ja, also auch hier bei uns, ne? Aber dass man da einfach nochmal die Leute darauf hinweist, wenn man irgendwie mitbekommt, ne, da ist jemand, da sind die Tiere nicht kastriert auf Höfen oder sonst irgendwas, dass man da irgendwie versucht, die Menschen aufzuklären.
Hm. Ja, also ich denke, da haben wir noch ein bisschen was an Arbeit vor uns.
Ja.
Zu dem Thema, das definitiv. Abschließend noch, Alex, welches Thema und welchen Gast wünschst du dir denn für die nächste Podcast-Folge? Du hast nur einen Wunsch frei.
Ja, doof. Ich hätte zwei Wünsche. Also eigentlich hätte ich mir jemanden von der Vermittlung gewünscht. Aber da wir ja gerade diesen frisch genannten Content haben, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn das Team, das gerade vor Ort war, berichtet. Weil da war auch ganz viel zum Thema Kastrationsprogramm, habe ich schon gesehen. Und das ist ja auch teamübergreifend, ne? Also ich war jetzt diesmal nicht mit vor Ort, aber das heißt ja nicht, dass das Team, was unten ist, sich dem Thema annimmt und Gespräche führt, Kolonien besucht und das thematisiert. Und da würde ich mich freuen, ganz viel Information zu bekommen.
Das kriegen wir wahrscheinlich beides hin.
Ja.
Sehr gut.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Und mir bleibt noch, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei dir, Alex.
Nicht zu danken.
Es war eine spannende Folge. Ich kenne das Thema jetzt ja schon so ein bisschen und es ist für mich immer wieder toll, über dieses Thema zu hören. Und ich finde es einfach klasse, was man bewirken kann, auch bei diesem Thema.
Ja, hat mich gefreut, dass ich erzählen durfte.
Ja, und gerne wieder. Dann bleibt mir noch Tschüss zu sagen. Ich wünsche euch noch ein zauberhaftes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Macht's gut. Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.